habe euch einen alten Gegenstand mitgebracht. Und es nimmt mich Wunder, wer von euch weiß, was das ist. Wer weiß, was ein Grammophon ist? Wer weiß, was es nicht ist? Ja, es hat Leute da, die wissen nicht, was ein Grammophon ist. Ja, das hat mit dem Alter zu tun. Das ist ein Grammophon. Ein Grammophon, lasst mich euch briefen, was ein Grammophon ist. Ein Grammophon ist ein Gerät zum Musik abspielen. Das ist so der Urgroßvater vom MP3-Player. Das Gerät ist nicht internettauglich. Da kannst du nicht am WLAN anschliessen, sondern du musst eine sogenannte, passe jetzt gut auf, Schallplatte. Nein, ich wiederhole das Wort. Schallplatte. Könnt ihr das Wort sagen? Schallplatte, genau. Das tut man nicht, da tut man drauf und dann drüllt da und dann kommt, das ist unglaublich, Musik raus. Und herrliche, schöne Klänge und Melodien breiten sich im Raum aus, bis es den ganzen Raum erfüllt. Ist das nicht herrlich schön? Und genau so eine Geschichte, genau so ein Grammophon ist Jesus. Das ist ein wunderschönes Bild für Weihnachten. An Weihnachten, ganz am Anfang, auf der Höhe von dem Grammophon, kommt der König vom kommenden Reich Gottes in die Welt und fährt an, die wunderschönen Klänge, Musik, Melodien, die Symphonie vom Reich Gottes, vom Frieden und von der Güte Gottes verbreiten, bis es ganz rechts am Bildrand die ganze Schöpfung erfasst und erfüllt. Und ich bin so ein grafischer Typ, ich habe gedacht, da könnte man noch eine Zeitachse reinlegen, oder? Und ich habe jetzt da so eine Zeitachse und wie man die nicht gut sieht, habe ich noch ein bisschen nachgeholfen und jetzt sieht man es ein bisschen besser, was läuft. Und da ganz am Anfang haben wir die Geburt von Jesus, etwa ums Jahr 6, 7 vor Christus. Er ist nicht im Jahr 0 geboren, da hat irgendjemand seine Matheleistungen nicht richtig auf der Reihe gehabt. Es ist im Jahr etwa 7 oder 6 vor Christus, wird er geboren. Und er fährt an, das Reich Gottes zu verbreiten. Gerade schon bei Weihnachten, das sehen wir. Und oben und unten hat es aber nicht nur Farbe, sondern eben auch noch Schwarzes. Es hat von allem Anfang an in der Weihnachtsgeschichte konkurrierende Reiche, die das Reich Gottes wollten zerquetschen. Wir haben das Reich vom Herodes kennengelernt vor ein paar Wochen und das sehen wir schon in der Geburt. Also da ist bereits schon ein Konflikt vorhanden. Und dann kommen wir zu dem Missionsbefehl, den wir jetzt da immer bringen, als Schlüsseltext von der Weihnachten. Und da explodiert das Reich von Jesus, vom König, von Gott, explodiert auf die Weltbühne. Und innerhalb von 300 Jahren, ohne Terrorismus, ohne Gewalt, erobert das Reich vom Frieden, die Farbe, das ganze Römische Reich und der erste römische Kaiser wird Christ. Und so geht es weiter. Und heute sind wir irgendwo da und immer hat es Farbe, die zunimmt, aber es hat auch Dunkles. Es hat immer Reich, die in Konkurrenz stehen mit dem Friedensreich Gottes. Aber am Schluss der Zeit, in der neuen Schöpfung, wird die Melodie die ganze Schöpfung erreicht haben. Und der Klang und die Symphonie vom Reich Gottes wird alles erfüllen. Herrlich schönes Bild, das wir hier haben. Und da gefällt mir so unwahrscheinlich gut. Darum das Bild von dem Grammophon und von dieser Melodie, die sich ausbreitet, als Bild für das, was Jesus angefangen hat an Weihnachten. Und was wir jetzt machen möchten, ist, wir möchten den Schlüsseltext, den wir zwei, drei Mal gehört haben heute, möchten wir neben die Grafik hinzutun. Und der Schlüsseltext, der ist ja nicht in der Weihnachtsgeschichte, sondern ganz am Schluss von dieser Jesus-Biografie, dem Matthäus-Evangelium, nennen das Christen, haben wir den Schlüsseltext von der Weihnachtsgeschichte. Und der Grund, warum der Schlüsseltext erst am Schluss von dem Buch kommt und nicht schon in der Weihnachtsgeschichte am Anfang, da müssen wir die anderen Podcasts schauen, aber es hat im Wesentlichen damit zu tun, dass der das Buch geschrieben hat, der Matthäus, der hat seine Zuhörer müssen vorbereiten. Weil das, was er in diesem Missionsbefehl sagt, das ist ein ziemlicher Hammer. Und er bereitet sich säuferlich vor, im Verlauf des ganzen Evangeliums, und er fährt schon in der Weihnachtsgeschichte an. Und da finde ich ganz etwas Wichtiges für uns zum Hören. Wir werden vorbereitet. Jesus wird dich und mich nicht einfach ins kalte Wasser, sondern er bereitet uns säuferlich, sehr zielsicher, aber auch säuferlich vor, auf den Dienst, den er für dich und für mich bereit hat. Der Matthäus macht genau das mit seinen Zuhörern und das hat er ja irgendwo gelernt. Nämlich bei wem? Bei Jesus. Jesus ist genau so vorgegangen mit ihm, mit dem Matthäus. nur mit seinen Jüngern. Wir lesen in allen Biografien von Jesus, dass er unterwegs war mit ihnen, dass er gelebt hat mit ihnen, das Zeug erklärt hat und dann hat er ihnen vorgemacht, wie man Leute heilt oder Dämonen austreibt oder das Wort verkündigt. Und dann hat er gesagt, macht sie mal und ich bin dabei. Und dann sagt er, macht sie mal allein ohne mich. Und dann gibt es ein Debriefing nachher. Das ist einfach, Jesus hat seine Leute vorbereitet. Und dann stirbt Jesus, steht auf von den Toten und wir lesen in der Apostelgeschichte, dass er sie auf etwas weiteres vorbereiten muss, nämlich auf seine Auffahrt. Jesus muss dann physisch zum Vater zurück und hinterlässt seine Jünger, und jetzt ist die Frage, hinterlässt er sie allein? Und wir lesen in der Apostelgeschichte, dass da 40 Tage vergangen sind zwischen der Auferstehung von Jesus und der Auffahrt. Und in dieser Zeit hat er sehr viel Zeit mit ihnen verbracht und hat ihnen viel Beweis gegeben, dass er tatsächlich auferstanden ist. Scheinbar haben sie es nötig gehabt, weil wenn jemand gestorben ist, und zwar wirklich gestorben, nicht nur scheintot, wirklich tot ist und plötzlich wieder da steht, da denkst du vielleicht, ich spinne. Da denkst du vielleicht, habe ich Halluzinationen, habe ich ein bisschen zu viel geraucht oder was ist da los? Oder? Und du brauchst verschiedenste Beweise, dass du anfängst zu glauben, jawohl, da ist etwas passiert, wo wir Juden erwartet haben, am Ende der Zeit, du Auferstehung von den Toten, passiert irgendwo mitten in der Zeit drin. Und Jesus hat in diesen 40 Tagen ganz viele verschiedene Beweise gebracht, jawohl, ich bin tatsächlich auferstanden. Da müsst ihr keine Fragen mehr haben. Und dann heisst es, er hat auch noch mit ihnen über das Reich Gottes geredet, über die Melodie, über die Farbe, die da in der dunklen Welt anfängt, sich auszubreiten. Und er hat ihnen in dieser Zeit mit grosser Sicherheit hat er sie vorbereitet auf ihren Auftrag, den sie haben. Und ihren Auftrag, den kennen wir jetzt langsam. Der Auftrag ist, gehen zu allen Völkern, machen zu Jüngern und taufen und lehren sie halten. Das war der Auftrag. Und er hat mit ihnen über das geredet und sie haben angefangen, ein bisschen gewackelige Beine zu bekommen. Ein bisschen weiche Knie. Und jetzt gehen wir mit dem Wissen, dass Jesus sie gut vorbereitet hat, gehen wir auf unseren Text und fügen ihn da ein. Und da wird etwas sehr Schönes für uns und uns ermutigen. Dann gingen die 11 Jünger nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Jetzt. Berge kommen ja sehr viel vor im Matthäus-Evangelium. Da hat uns der Simi Speck, unseren Fach- und Haustheologe, erklärt. Darum wissen wir, dass Matthäus-Evangelium für die Schweizer geschrieben worden ist. Aber das ist natürlich nicht der Fall, sondern der Berg ist ein Ort, wo Jesus lehrt. Warum lehrt er von einem Berg aus? Weil es im Alten Testament auch einen wichtigen Berg gegeben hat, nämlich den Berg Sinai. Und wer hat dort gelehrt? Gott höchstpersönlich. Und es hat nochmal einen Berg, den haben wir in der Hebräerreihe kennengelernt, nämlich den Berg Zion. Danke, die haben gehört, super. Und dort ist Gott gegenwärtig. Und Jesus geht auf den Berg, damit, und da haben alle Juden gerade verstanden, indem er das macht, erhebt er Anspruch, Gottes Stimme zu sein. Da, was er vom Berg aus sagt, hat göttliche Autorität, hat höchste Autorität. Und auch wenn er jetzt den rauslässt, Jesus, da ist Gott, der am Reden ist. Also Jesus stellt sich da Gott gleich und jetzt ist es spannend, was passiert. Bevor dass er reden kann, beschreibt uns Matthäus, wie es diesen Typen gegangen ist, die da gekommen sind, die 11 Jünger. Die kommen zu dem Berg und er war ja einer von denen gewesen und hat darum gewusst, wie es ausgesehen hat in den Herzen. Als sie ihn sahen, sie haben da Jesus scheinbar gesehen, an dem Berg in Galiläa, beteten sie ihn an, aber einige zweifelten immer noch. Ist das nicht wohltuend? Zweifel werden nicht einfach wegdiskutiert oder ignoriert, sondern werden genannt. Und da ist eine grosse Frage, die Theologen haben, ja, was haben sie denn für Zweifel gehabt? Wir haben einen Haufen verschiedene Zweifel. Wir haben Zweifel Bombschips, die sehr fein sind. Wir haben Zweifel, ob wir überhaupt noch normal sind. Wir haben Zweifel, ob wir gut genug sind. Wir haben Zweifel, gibt es Gott, gibt es ihn nicht. Sie haben vielleicht am Anfang nach der Auferstehung Zweifel gehabt, ist er denn wirklich auferstanden? Was für Zweifel sind denn da gemeint? Ich will hier einen Vorschlag machen. Immer wieder, wenn Jesus Menschen begegnet ist, sehen wir, dass er die Fähigkeit hat, in ihre Herzen hineinzuschauen. Und das, was er nachher sagt, nachdem er in ihre Herzen hineingeschaut hat, das gibt uns einen Hinweis, was los ist. Und jetzt kommt der Missionsbefehl, und wir haben ihn jetzt schon ein paar Mal gehört heute. Und wir werden mit dieser Frage im Hinterkopf jetzt den nochmal lesen und uns fragen, warum sagt das Jesus da? Könnte es sein, dass er da damit eine Antwort gibt auf die Zweifel, die sie haben? Und was wir sehen, ist nicht, dass sie Zweifel an der Existenz Gottes haben. Das ist etwas, was viele Menschen in unserer Zeit bewegt. Sie haben auch nicht Zweifel gehabt, ob Jesus auferstanden ist. Das ist etwas, das ist einfach geklärt gewesen in ihrer Seele. Das sehen wir im Verlauf der Geschichte der ersten Christen. Das sind andere Zweifel gewesen. Schauen wir mal, was Jesus jetzt sagt. Jetzt ist er also auf dem Berg und jetzt kommen die Worte, die mit höchster Autorität kommen. Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Was haben sie echt für Zweifel gehabt, die Jünger, dass Jesus da muss sagen? Überlegt euch einmal. Sie haben Angst gehabt, dass wenn Jesus sie losschickt zu allen Völkern, und sie haben schon gewusst, das kommt jetzt noch. Sie haben gewusst, Jesus geht jetzt dann und er möchte uns zu allen Völkern schicken, zu denen, wo wir nicht mehr gehen zu ihnen. Und er sagt, mir ist gegeben alle Macht. Sie haben Angst gehabt, dass sie an Ort gehen könnten, wo die Macht von Jesus zu Ende ist. Wo sie schutzlos diesen alternativen Reich ausgesetzt sind. Da war ihre grosse Angst. Und Jesus sagt, da weisst du was? Ihr könnt geografisch hergehen, wo ihr wollt. Wo ihr wollt. Mir ist nicht nur ein bisschen Macht, sondern alle Macht gegeben. Im Himmel und auf der Erde. Und ich habe ein schönes Beispiel von dem erlebt. Ich habe Maschinenmechaniker gelernt in einer grossen Firma hier bei uns, die nicht mehr gross ist, sondern sehr klein geworden, in der Martini in Velbe. Das war so eine grosse Firma mit etwa 700, 800 Mitarbeitern, ganz viele verschiedene Abteilungen gehabt. Und wir Stifte sind in der Lehrlingsabteilung gewesen. Und unser Lehrmeister, das war der Kasper gewesen. Also da haben wir natürlich noch Herr Fuhrer sagen müssen, aber das war der Kasper gewesen. Und der Kasper, das war unser Patron gewesen. Der ist zu uns gestanden und wir haben dann manchmal in der Lehrlingsabteilung etwas genuscht und etwas geschafft und versucht zu lernen. Und manchmal haben wir so in andere Abteilungen raus müssen, in dem Martini-Universum. Wir müssen in die Elektroabteilung, wir müssen in die Fräs-Express-Abteilung, wir müssen in die Montageabteilung, wir müssen, weiss der Guckers wo hin. Und dann sind wir manchmal da ein bisschen mit zitternden Knien aus dem Lehrlingsbereich raus und sind in die Abteilungen raus. Und wisst ihr was? All die anderen Abteilungschefs, die haben uns mit grösstem Respekt behandelt, weil sie gewusst haben, wenn wir mit diesen Stiften einen Quatsch machen, dann kommt dann bald der Kasper. Und wir sind immer willkommen gewesen und wir haben immer gewusst, wenn es ein Problem gibt, dann kommt der Kasper und klärt es für uns, der steht für uns an. Der Kasper war die Autorität gewesen, nicht nur in der Lehrlingswerkstatt, sondern in der ganzen Welt der Martini. Und darum haben wir, wo wir dann das angefangen haben zu checken, sind wir nachher nicht mehr mit weichen Knien in die anderen Abteilungen, sondern sind wir wie rausgegangen in die Abteilungen mit ziemlich viel Bewusstsein. Wie wir gewusst haben, der Kasper ist unser Chef und der hat Autorität in dieser ganzen Kogge Martini. Und da können die anderen Chefs machen, was wollen. Wir sind da, wir sind Lehrling. Und don't mess with us, weil der Kasper ist im Hintergrund, oder? Und das ist da, wo Jesus da sagt, schau, egal wo du hingehst, jetzt nicht im Universum von der Martini, sondern in der Welt auf Planet Erde. Ich bin immer da. Egal, ob du jetzt in einem Bereich bist von irgendeinem anderen Reich, der da mit mir Konkurrenz aufbauen und einen Konflikt aufbauen, ich bin da. Mir ist alle Macht gegeben. Du kannst hergehen, wo du willst. Titicacasee bis auf den Ring vom Saturn. Mir ist alle Macht gegeben. Du musst keine Angst haben. Du darfst mit Zuversicht raus in die Welt, wo du den Auftrag ausführst, den ich dir gebe. Das ist mega cool. Und das ist das, was sie hören müssen. Und das ist vielleicht auch das, was du und ich hören müssen. Sie haben Zweifel gehabt, sind mir schutzlos ausgeliefert irgendwo. Und Jesus sagt, nein. Es gibt keinen Bereich, wo ihr schutzlos ausgeliefert sind, weil mir ist alle Macht gegeben. Gut. Jetzt kommt der Auftrag. Darum, weil mir die Macht gegeben ist, geht zu allen Völkern. Öffnet eure Herzen für Menschen von anderen Kulturen oder Menschengruppen, die ihr Angst habt oder findet, die werden nie an Jesus glauben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. All diese Themen sehen wir in der Weihnachtsgeschichte. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Das ist unser Auftrag. Und jetzt hängt da nochmal einer drauf, Jesus, und sagt, und ich versichere euch, merkt ihr, das ist etwas, was man jemandem sagen muss, der Zweifel hat, oder? Und da kommt jetzt noch eine dafür, wo Jesus in ihren Herzen erkennt, dass sie Angst hatten. Er spricht eine von ihren Ängsten an, und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Was haben sie für eine Angst gehabt, was haben sie für Zweifel gehabt da? Ich denke, sie hatten Angst gehabt, dass Jesus irgendwann sich zurückzieht von ihnen. Sie können sagen, jawohl, Jesus, du hast zwar schon vielleicht Autorität überall, aber du bist nicht mit uns. Und du ziehst dich irgendwann vielleicht zurück von uns. Und Jesus sagt, weißt du was? Nein, ich bin bei euch, bis die Farbe die ganze Fläche erfüllt, bis ganz rechts aussen dort. Ich werde euch nie verlassen. Das ist das, was er da sagt. Und was Jesus da macht, ist, er begegnet den Jüngern, die ihn geliebt haben. Das ist keine Frage. Und die den Auftrag wollen ausführen, aber auch noch ein bisschen Angst hatten, begegnet er ihnen und sagt, schaut, führt den Auftrag aus, den ich euch gebe, aber vergesst nicht, mit wem dass ihr es macht. Ihr macht das mit mir. Ihr macht das unter meiner Autorität vom König und ich werde immer bei euch sein. Und genau das Modell, genau die Art, im Leben zu stehen und Jesus zu dienen und ihm zu begegnen, sehen wir, wie könnte es anders sein? Wo? In der Weihnachtsgeschichte. Wir gehen in die Weihnachtsgeschichte über. All die Themen vom Missionsbefehl sind reingeflochten, bereits schon in die Weihnachtsgeschichte. Und wir lesen einmal den allerersten Vers vom Matthäus-Evangelium, nochmal den Start der Weihnachtsgeschichte. Dies ist ein Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, einem Nachkommen des Königs David und Abraham. Und der Matthäus will von allem Anfang an erklären, der da kommt, der das Baby, das geboren wird, ist ein König. Und ein König hat Autorität. Da kommt einer, der geboren wird, der Autorität hat in dieser Welt. Da will der Matthäus von allem Anfang an erklären, gerade schon in der Weihnachtsgeschichte. Und es gibt eine Gruppe von Personen in der Weihnachtsgeschichte, die agieren für Jesus im Bewusstsein, wer er ist. Und das sind welche? Das sind Zeichendeuter, die Sterndeuter, die Ausländer. Und sie kommen da auf Jerusalem und dann in einer Entspanntheit und fast Keckheit sagen sie, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Wo sagen sie da? In der Hauptstadt vom paranoiden Herodes, wo auf keinen Fall auch nur ansatzweise ein bisschen Farbe geduldet hat in seinem Reich. Und was machen sie? Sie wissen, mit wem wir zu tun haben. Wir haben es mit dem kommenden König zu tun. Da ist ganz ein spezieller König, der kommt. Und wir treten in deren dunklen Reich, treten wir entspannt und klar auf. Wir sind gekommen für den König, der kommt. Also wir haben hier bei den Sterndeutern eine Art wie ein Paradigma, wie ein Vorbild. Wir haben Leute in der Weihnachtsgeschichte, die uns zeigen, wie Jesus möchte, dass wir auch auftreten. Weil unsere Welt ist immer noch voll von alternativen und konkurrierenden Systemen und Reich. Und er möchte, dass wir trotzdem so auftreten wie die Sterndeuter. Und er zeigt uns da auch, Matthäus, was für einen Unterschied dass es macht, wenn wir den Auftrag von Jesus aufführen, aber nicht im Gefühl, oh, wir werden allein gelassen, sondern im Bewusstsein, mit wem das was machen. Mit dem Jesus, der alle Autorität und Macht hat. Und der uns nie wird verlassen. Es macht einen riesigen Unterschied für dich und für mich, wenn wir wissen, mit wem dass wir den Auftrag ausführen. Und die haben das gecheckt. Und darum treten sie entspannt und klar auf. Und das ist da, wo ich dir möchte zusprechen. Es kann sein, dass du jetzt dreimal am Sonntag gehört hast, oh, es geht um das, was ich mache. Ich muss mein Herz öffnen. Ich muss bereit sein, den Preis zu zahlen. Ich muss nicht nur Jünger sein, sondern auch Jünger machen. Ich muss nicht nur Schüler sein, sondern ich muss auch noch Lehrer werden. Und das wollte ich nicht. Und ich weiss nicht, wie es geht. Und dass du einige Fragen hast bei dem Auftrag, den Jesus dir und mir gibt. Du bist wie einer von diesen Jüngern, wo Jesus arbeitet. Du liebst den Jesus, das ist überhaupt keine Frage. Aber du bist auch noch ein bisschen nervös und du hast Zweifel. Es macht einen riesigen Unterschied aus, ob du weißt, mit wem dass du den Auftrag ausführst. Die Sterndeuter, die haben gewusst, mit wem sie es zu haben. Mit dem König vom kommenden Reich. Sein Stern ist am Aufgehen. Merkt ihr das da? Andeutet. Und wenn wir die Grafik wieder anschauen, von dieser Farbe, die sich ausbreitet und dieser Melodie vom Reich Gottes, die zunimmt, das ist die Zukunft. Unsere Welt steuert auf einen Zustand zu, wo die Farbe überall wird sein. Das Reich Gottes, die ganze Schöpfung wird erfassen. Und wir als Christen, wir sind Menschen von der Zukunft. Wir wissen, in welche Richtung es geht. Wir werden dann im Januar noch eine Gottesdienstreihe haben zu dem. Wir wissen, woher sich die ganze Sache entwickelt. Und darum können wir mit Zuversicht auftreten, weil wir sind Teil von dem Reich, das am Kommen ist. Wir sind bereits jetzt schon farbig. Die Zukunft ist farbig, das wissen wir. Und wir möchten, dass möglichst viele Menschen das auch erleben dürfen. Und wir machen das nicht mit Gewalt. Wir machen das nicht mit Terrorismus. Wir machen das in der aufopferungsvollen Liebe, wie Jesus uns vorgelebt hat. Er ist gestorben am Kreuz für die Leute, die ihn gehasst haben. Das ist das Grundmodell, liebe Freunde, für die Ausbreitung dieser Farbe. Es ist die höchste Liebe. Und die möchte Jesus von dir und von mir. Und das könnte uns nervös machen. Und darum ist es so wichtig, dass wir wissen, mit wem dass wir es zu tun haben. Und mit wem dass wir das machen. Mit Jesus, das ist der Kasper, gell? No one messes with Kasper. Er hat Autorität, überall, wo wir hingehen. Und er wird uns nie verlassen. Und das ist wunderschön, wie sie denn da kommen. Und dann nachher folgen sie dem Stern nach Bethlehem und dann halten der Stern an über dem Stall oder was auch immer das war, der Herberg. Und dann merken sie etwas. Da ist Jesus. Und wo sie merken, da ist Jesus, der König. Als sie das sahen, kannte ihre Freude keine Grenzen. Wisst ihr, was das für eine Freude ist? Freude, die keine Grenzen kennt? Ist das so, juhe, ich freue mich. Judi hui, die Welt ist gut. Ist es da? Das ist explodierende Freude. Das ist überwältigende Wahnsinnsfreude, die sie erfüllt hat. Weil sie den gefunden hat. Der König vom kommenden Reich. Da innen ist er. Yes! So hat das getönt. Und diese Freude wünsche ich dir auch. Die empfindest du nur, wenn du weißt, mit wem dass du unterwegs bist. Nur dann. Dann weißt du, ich bin mit dem König unterwegs. Dann kannst du das auch erleben, wenn du merkst, in deinem Umfeld, vielleicht geht es jetzt zu Weihnachten zu und du hast deine Verwandtschaft eingeladen. Oh, und das macht dir jetzt schon Bauchschmerzen und du hast schon ein Geschwür im Magen. Oder wenn du nur schon dran denkst. Vielleicht freust du dich auch, das ist auch gut. Aber vielleicht nicht. Und du weißt, dieses Jahr möchte ich etwas von meinem kostbaren Jesus hineingeben. Ist die Stube, die ihr feiern werdet, ist das einzige schwarze Loch, wo die Autorität von Jesus zufälligerweise nicht vorhanden ist? Nein. Die Autorität von Jesus ist überall, egal wohin du gehst. Auch in dieser Stube, die ihr werdet feiern werdet. Ist die Beziehung mit dem Arbeitskollegen oder mit dieser Familienperson oder mit dem Freund von dir, wo ganz schwierig geworden ist, ist das eine Zone von der Realität, wo Jesus keine Autorität hat? Nein, seine Autorität ist überall. Und wenn du weißt, dass er da ist und dich nicht verlässt und du merkst, oh, jetzt kann ich etwas einbringen, jetzt darf ich Jünger sein und Jünger machen, im schwierigsten Umfeld, dann nachher wirst du dann, wenn es Fortschritt gibt, wirst du erleben, dass unbändige Freude, Freude, die keine Grenzen hat, reinkommt. Vielleicht werden die Leute, die sehr kritisch sind über deinen Glauben, plötzlich ein bisschen weniger kritisch sein. Und dann kannst du sagen, yes, der König hat gewirkt. Vielleicht interessieren sie sich sogar noch mehr und kommen dann an Anlass, am Brunch oder an Weihnachtsgottesdienst oder weiss der Guckers wo hin. Aber es gibt Fortschritt, weil der König am Wirken ist. Dann darf dein Herz sich füllen mit Freude, die keine Grenzen kennt. Das empfindest du aber nur, wenn du weißt, mit wem du unterwegs bist. Diese Freude wünsche ich dir und wünsche ich mir. Und dann, wenn richtig Freude da ist, meine Tochter, wenn sie Freude hat, und das hat sie viel, mehrfach am Tag, dann sprintet sie durch die Wohnung oder tanzt. Also, wenn wir richtige Freude haben, oder, dann kommt es nicht nur aus unserer Seele und aus unserem Maul raus, sondern dann juckt es einem auch noch in den Beinen, oder? Ist das so, oder? Dann musst du den Körper mitbewegen, das geht nicht. Also, juhui, ich habe Freude. Das geht nicht, versteht ihr? Da macht der Körper mit. Und bei ihnen war das auch so. Sie haben nicht gesagt, oh, die wichtigste Person vom ganzen Kosmos ist da in diesem Stall. Komm, wir gehen wieder. Sondern sie sind innen. Und das ist so bedeutungsvoll, was da steht. Sie betraten das Haus, wo sie das Kind mit seiner Mutter Maria fanden, fielen vor ihm nieder und ehrten es wie einen König. Sie haben den Stall zu einem Tempel verwandelt. Sie sind reingetreten ins Gebäude und haben ihn angebeten und haben diesen Ort zu einem Tempel verwandelt, zu einer Kirche. Und ihr seid alle hier reingekommen heute Morgen. Und wir möchten jetzt noch ein Lied singen oder hören, das vom kommenden Reich Gottes und vom jetzt schon anwesenden Reich Gottes singt. Es ist ein englisches Lied, die haben eine Übersetzung unten dran, aber es ist ein super Lied. Und der König von dem kommenden Reich ist Jesus. Und wir möchten ihn noch einmal mit dem einen Lied ehren. Und sie fallen vor ihm nieder. Gell? In der damaligen Kultur ist auf Knie gehen, ist ein Zeichen von Ehrerbietung gewesen. Bei uns in unserer Kultur ist es vielleicht eher aufstehen oder sich verneigen oder so, oder ja, die Hände ausbreiten oder so. Aber das möchten wir auch machen. Wir möchten aufstehen für das Lied und möchten den Ort, in dem wir den König anbeten, möchten wir zu einem Tempel verwandeln, von der Gegenwart von Gott. Und ich lade euch ein, das jetzt so zu machen.